ARD. Immer wieder werde ich in diesen Zitaten, die die ARD-Mediathek auf Instagram postet von mir, werden die gebasht, weil sie die Grammatik falsch verwenden. Leute, ich bin aus Österreich. Ich rede ein bisschen anders. Unsere Grammatik ist ein bisschen anders. Falls ihr wundert, hey, warum rede ich so komisch? Ich bin aus Österreich, nicht aus der Schweiz. Österreich.
Das ist mir... Genau. Das schreiben Leute? Nach dem
ja, ja, hast du nicht gesehen? Da hat irgendwer so geschrieben, das ist nicht der Akkusativ. Und dann haben wir gedacht, oh, ja, Bruder, fick den Akkusativ, ganz ehrlich.
Ich habe so eine starke LAS. Ich weiß nicht, wie man du schreibt. So. Also, ja. Mir ist das sowieso, das ist so eine Scheiße, wirklich. Mir ist diese ganze Schreibscheiße so. Ich bin so froh über Spracheingabe und Rechtschreibkontrolle und so weiter und so fort. Beste. Sonst würde niemand irgendeine E-Mail entziffern können von mir. Weird Animals.
Ich komme gerade aus der Praxis, du kommst wahrscheinlich aus dem Garten. Was hast du mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht. Und zwar...
Achso, Robin, warte kurz, wir müssen kurz begrüßen. Hallo, herzlich willkommen zu Weird Animals.
Dabei was.
Wir sind Robin. Robin ist da? Robin, stell dich vor.
Robin Kastelgerüge, Biodiversitätsblogger. Und meine liebe Kollegin...
Theresa Hosser, ich bin Kabarettistin und Tierärztin. Wir nehmen jede Woche ein Tier mit. Viele von euch kennen uns wahrscheinlich schon. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen. Bei Weird Animals geht es darum, dass wir weirde Tiere aus dieser Welt beleuchten. Und dieses Mal
ich freue mich.
Hat Robin wieder eins mitgebracht und ich freue mich schon riesig, weil ich habe auch dieses Mal gedacht, lass mal die Überraschung nicht nehmen. Robin. Um was für Tier geht es heute?
Ich bin ein bisschen aufgeregt wieder. Okay. Immer wenn ich so Tiere vorstelle, die mir wirklich am Herzen liegen. Also so richtig, richtig, ne? Denn also, wir haben es mit einem mitteleuropäischen Wildtier zu tun. Ja. Und zwar dem hellen Wiesenknopfameisenbläuling. Theresa, was ist denn ein heller Wiesenknopfameisenbläuling?
Kannst du das bitte noch einmal wiederholen? Ein heller Wiesenknopfameisenbläuling?
Ja, da ist es schon mal. Sehr gut. Das ist gut.
Das ist ein Fantasietier, Robin. Das gibt es
nicht. Das ist ein Fantasietier. Ein Fabelwesen. Das habe ich nicht erfunden. Das ist tatsächlich ein Falter.
Also ein Schmetterling. Ist es das gleiche? Falter und Schmetterling.
Schnitt. Ich würde jetzt mal ja sagen. Vielleicht ist Falter.
Es gibt wahrscheinlich die Familie der Falter und dann gibt es unter der Familie der Falter also, die Schmetterlinge und die Motten und irgendwie so Familien.
Es gibt eigentlich, unterscheidet man den Tagfalter und Nachtfalter. Das sind alles Schmetterlinge. Also Tagfalter, Nachtfalter. Ja.
Und ist es
Falter und Schmetterling kann man quasi.
Jetzt habe ich den Namen von diesem Schmetterling schon wieder vergessen. Wie
heller
heißt
Wiesenknopfameisenbläuling.
Heller Wiesenknopfameisenbläuling. Und das ist jetzt ein Schmetterling.
Das ist ein Schmetterling. Und den und gucken wir uns heute an. Das ist ein Tagfalter.
Okay, gut. Und wir haben natürlich wieder die weirde Frage am Anfang. Welche Frage wirst du heute ein für alle mal klären? Ist es ein Fabelwesen oder nicht?
Geil. Okay, auch eine geile Frage. Aber wir klären heute mal die Frage, was macht dieser Falter in einem Ameisenbau?
Ja, mit seinen Freunden abhängen.
Mit seinen Freunden, die Ameisen?
Ja.
Naja.
Hast du gewusst, dass ihr als Kind mal... Ganz kurz zu Ameisen, Entschuldigung, ich bin im Redefluss. Hast du gewusst, dass ich mal als Kind... zu Fasching als Ameise gegangen bin und meine Mama hat mir einfach ein Kostüm genäht, wo ich wirklich hinten sowas dran gehabt habe, so ein Ameisenkörper.
Nein, wie süß.
Und da habe ich ein Referat über Ameisen gemacht, auch in diesem Ameisenkostüm.
Oh Gott,
liebe
wie süß.
Ameisen.
Oh
also
Gott,
dieser wie heller Wiesenblauaugen, Blauäuglein Falter, dass der bei den Ameisen abhängt, ich finde es extrem normal. Aber ja, komm mal vorher zum Steckbrief.
Der Steckbrief. Erstmal natürlich der Name, ganz klar, den hatten wir jetzt schon öfter. Aber ich wiederhole ihn gerne nochmal, weil ich glaube, den müssen wir richtig reinprügeln in die Leute.
Ja,
heller Wiesenknopfameisenbläuling.
Heller Wiesenknopfameisenbläuling.
Richtig. Es gibt auch noch eine Schwesternart, der dunkle Wiesenknopfameisenbläuling.
Ah, weil das ist der helle. Ah.
Das ist aber ein bisschen was anderes, ja. Der ist ein bisschen heller halt vom Farbtonus her.
Okay, verstehe. Wie groß ist denn dieser Schmetterbling?
Der ist nicht wirklich, also ist kein großer Falter. Der hat nur eine Flügelspannweite, ne? Von der linke Seite Flügel, Körper, rechte Seite Flügel. Das ist die Spannweite von rund 4 Zentimetern. Ich wollte eigentlich noch ausmessen, ob irgendwas an meinem Körper 4 Zentimeter groß ist. hallo. Können wir das Gelächter mal einstellen hier bitte? Also bitte. Wir sind hier bei den Öffis. Ein bisschen Kultur, bitte.
Oh, liebe Leute, falls ihr wissen wollt, wie der helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling aussieht, schaut jetzt auf unser Cover. Das ist ja ein Hübschi. Und ganz ehrlich, Robin, it's a very demure butterfly. Very demure, very mindful, very
moderate. Ach, jetzt geht das wieder los.
Elegant, beige Farben, also influencermäßig voll dabei. Wo gibt's denn jetzt den?
Das Verbreitungsgebiet ist etwas kompliziert. Na, eigentlich geht's. Und zwar, wir befinden uns in Mitteleuropa, ja. Und dort fehlt er eigentlich nur im Norden Deutschlands und weiter nördlich, ja. Aber er ist zum Beispiel in Österreich, in Bayern, eigentlich bis in die Mittelgebirge weit verbreitet.
Ja.
Aber extrem selten geworden. Sehr, sehr selten. Ein sehr, 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 sehr
unglaublich hübsch, weil der hat teilweise auch so ein Blauschimmer.
Ja, genau, der hat deswegen auch, er gehört zu den Bläulingen, zur Familie der Bläulinge. Nicht alle Bläulinge sind blau, das ist eine andere Frage. Aber dieser Falter hat ein sehr silbernes, bläuliches Erscheinungsbild. Wunderschön. Ich liebe Bläulinge. Ich hatte eine kleine private Side-Story nochmal. Ich hatte in meinem Garten mal Hauheche-Bläulinge, auch Familie Bläulinge, auch blau. Die sind aber etwas heller und auch deutlich blauer. Ja, also die Männchen dieser Falterart, die sehen aus wie kleine Himmelsstücke. Ja, also wie kleine blaue Himmelsstücke, die durch den Garten flattern und auf der Suche nach Paarungspartnerinnen sind. Und ganz witzig, weil die hauen sich immer auf die Fresse. Also die schwirren immer so, weil die haben Revierkämpfe und schwirren dann immer so umeinander rum und hauen sich immer auf die Fresse. Viele Leute denken, oh, wie süß die tanzen. Aber nein, es ist mal wieder typisch Natur. Es ist ein würdeloser Kampf um Leben und Tod. Okay,
sie
Tod nicht, aber
ja,
richtig, die hauen sich halt aufs Maul. Aber zurück zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Ah,
okay. Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Ich möchte ganz kurz nur dabei, weil wir gerade bei blauen Tieren sind, es gibt eine Kaninchenrasse, die heißt Blaue Wiener und die sind mein Vorbild für mein Leben.
Blaue Wiener Würstchen?
Kleiner Alkoholwitz, das ist eine Kaninchenrasse. Gut, der ist nicht gut angekommen, streiche ich aus dem Programm.
Ist im neuen Programm drin, ja. Aus damit.
Noch nicht. Hätte vielleicht nicht. Also, die sind vor allem in Mitteleuropa.
Richtig, ja. Ich habe aber auch Verbreitungskarten gefunden,
ja,
die bis nach Japan gehen.
Oh.
Das müsste ich aber nochmal gegenchecken. Wir werden gucken, ja.
Wir werden gucken. Und wie alt werden die jetzt?
Kompliziert. Bei Schmetterling ist das ja so, dass die gefühlt mehrere Leben führen. Ja?
Ja.
Eins als Ei, dann als Raupe, dann als Puppe und dann als adulter Falter.
Und deswegen, das können sie ja nur aufgrund der Metamorphose.
Ja, genau. Also innerhalb der Puppe morpht sich dann der ganze Bums um in Richtung des Falters. Aber dazu später mehr.
Ist ja anders als beim Menschen, der quasi geboren wird, schon mit allem dran.
Ja, richtig. Der wird halt nur ein bisschen unterentwickelt geboren. Ne? Also
genau, ja.
Ja. Deswegen ist eigentlich abstrakt, dass wir so eine kurze Schwangerschaft haben. Weil wir sind noch halb entwickelt, wenn wir da rausstolpern.
Wir sind die schlecht entwickelsten.
Ja, ja, die können auch nichts. Ja, ja, sehr interessant.
Ja, also
eigentlich.
Wir sind wirklich, also dass die Fontanelle nur offen ist beim Kopf und so.
Alles
möglich
noch offen. Wir können nicht laufen. Wir brauchen ewig, um zu laufen. So alle anderen Tiere plumpsen raus und zwei Stunden später hoppeln sie durch die Wiese.
Nein, nicht alle. Es gibt schon Nesthocker. Also
ja, absolut.
Zum
Beispiel
die Kaninchenjungen.
Vögel ja auch.
Vögel ja auch. Also man muss so, man darf nicht so.
Ja, entschuldige, okay. Ich wollte mal ein bisschen ökopopulistisch wieder was in den Raum werfen und schon werde ich wieder.
Aber Robin, also das Alter ist schwierig zu beschreiben, weil es so eindeutig verschiedene Stadien gibt bei Falter. Okay.
Na dran, reicht mir. Wir haben 8 Tage als Ei und ganz wichtig, da komme ich später nochmal, der Wiesenknopf-Ameisenbläuling legt seine Eier nur an den großen Wiesenknopf, dazu später mehr.
Aber das ist eine Pflanze vermutlich.
Das ist eine Pflanze, richtig. Okay. Der lebt dort 8, also legt sein Ei ab, 8 Tage chillt er danach als Ei. Dann 330 Tage als Raupe.
Unglaublich, gell? Weil
ganz, ganz lange.
Fressen.
11 Monate, ja. Das kann auch ein bisschen variieren. Dazu auch später natürlich mehr. 25 Tage als Puppe, witzig. Und jetzt überleg mal, dieser ganze Aufwand, das finde ich immer geil, dieser riesen Aufwand, ja, dieser ganze Tohuwabohum und wir kommen ja noch dazu, der ist ja nicht nur, der haut sich ja nur Grünfraß rein, sondern ist ja kompliziert bei dem. Der ganze Aufwand, nur damit er denn 10 Tage, in Ausnahme von nochmal 2 Wochen, 14 Tage, durch die Luft flattern kann, ja.
D- das ist doch oft so, oder? Bei vielen Dingen. Man kocht ewig lang und in 10 Minuten ist es aufgegessen.
Ja, stimmt.
Man macht sich ewig lang hübsch oder irgendwie macht sich die Haare und eigentliche Abend, das eigentliche Event ist dann 2 Stunden.
Ja.
Also steht oft gar nicht in Relation. Deswegen mach so weiter, dranbleiben.
Ja, die Natur, der Natur ist das ja auch völlig Wurst so. Also gibt ja auch Falter an, die gar keine Mundwerkzeuge mehr haben, keine Rüssel mehr haben. Ja, die sind dann nur zum, sind eigentlich nur Fortpflanzungs...
Nur zum Ficken.
Ja, nur zum Ficken.
Sie sind eigentlich einzige Fortpflanzungsorgane.
Fickfalter heißen die auch im wissenschaftlichen Fachjargon.
Heißen die wirklich Fickfalter?
Nein, das wäre wunderschön. Leider heißen sie
Gott.
Nicht so. Aber das lass uns die doch einfach so benennen, die Fickfalter.
Apropos, schau mal, da ist eine süße Maus. Siehst du sie?
Siehst du meinen Hund? Oh, Feini.
Die habe ich gerade aufgeweckt.
Süß.
Der hat schon arbeiten müssen. Hallo? Ja, okay, gut, schlaf weiter.
Knuffig.
Apropos Schlaf. Wie lange schläft denn so ein Schmetterling? Schlafen Schmetterlinge?
Oh ja, komplizierte Frage. Die scheinen eher einen ruhenden Zustand einzunehmen. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie tagaktiv sind. Und in der Nacht oder bei Dämmerung suchen sie sich Unterschlüpfe. Das können so Baumrinden sein, also verfranzte Baumrinden. Das kann alles Mögliche sein. Laubblätter auch, ja. Immer grünes Laubblatt, zum Beispiel im Efeu hängen ab und zu auch mal Falter rum. Oder auch wärmebegünstigte Standorte. Also in Nähe der menschlichen Zivilisation. Und von daher, die nehmen eher einen Ruhezustand ein. Sie haben dabei aber auch eine niedrigere Reaktionsgeschwindigkeit. Also sind schon wirklich so in so einer Art Flugmodus, sag ich mal. Ne? Nicht ganz ausgeschaltet, aber auch nicht mehr ganz erreichbar.
Flugmodus ist bei Schmetterlingen eine geile Formulierung.
Stimmt. Ja.
Sie sind nicht im Flugmodus. Extrem verwirrend für Schmetterlinge. Extrem verwirrend.
Geil.
Okay, also Schlaf ist nicht ganz klar, aber das lassen wir ihn offen. Sie dösen auf jeden Fall so dahin.
Richtig.
Das heißt, das ist mal der Steckbrief. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie diese Bläulinge ausschauen, dann schaut es einfach auf das Titelbild. Da sieht man diese very demure, very moderate, very pretty, cutesy Schmetterlinge.
Heller Wiesenknopf Ameisenbläuling.
Heller Wiesenknopf. Aber woher kommt jetzt der Name? Also du hast ja schon gesagt, so dass irgendwie mit Wiesenknopf, also dieser Pflanze, was geht da ab?
Ja, richtig. Dieser Name, wir gehen mal ein bisschen... Der Name ist quasi historisch auch entstanden, sagen wir mal. Denn in der Botanik, in der Entomologie, der Insektenforschung, aber auch in der Botanik, eigentlich in ziemlich vielen wissenschaftlichen Kategorien, ist das ja immer so ein Ding. Die sind ja faul. Die wollen jetzt auch nicht, dass der Peterfalter heißt. Ja, weil Peterfalter, was machst du so? Weil dieser Name gibt uns schon sehr viele Informationen darüber, was der Falter eigentlich kann oder macht. Ja,
ach so, weil sie einfach natürlich, sie wollten, dass man sich es besser merkt.
Genau, quasi. Also hell, klar, logisch, es gibt noch einen dunklen. Der helle ist etwas heller, wie der Name schon sagt. Ja. Dann kommen wir zum Wiesenknopf. Ja, dieser Wiesenknopf ist nämlich eine Pflanzenart, die ich auch bei mir im Garten habe. Übrigens, das Verbreitungsgebiet, auf der Verbreitungskarte sieht man so einen kleinen Schnippel, der bis Berlin reicht. Also ich könnte mit viel Glück... scheint aber wohl ein unbeständiges Verbreitungsgebiet zu sein. Aber mit
also du meinst jetzt von diesem Schmetterling?
Vom Wiesenknopf Ameisenbläuling.
Okay, der könnte rein theoretisch, könnte er bei dir im Garten auch.
Rein hypothetisch, theoretisch könnte er packen. Ja. Und der legt seine Eier halt nur auf diese Pflanze ab. Und zwar einzig und alleine. Das liebe ich so an der Natur. Da könnt ihr übrigens so viel beschissene Kirschlorbeer pflanzen, wie ihr wollt. Und Thuja-Hecken und Vollsüßchen und diese ganze andere Kacke. Geranien, die ganzen Müll. Da wird nie und nimmer ein Wiesenknopf-Ameisenbläuling dran rumsippen, geschweige denn Eier drauf ablegen. Mhm. Und auch alle genannten Pflanzen sind ökologisch komplett tot. Ja, da wird kein einziger seine Eier drauf ablegen.
Wir müssen eh mal, das ist zwar Weird Animals, aber wir müssen mal Pilze oder Pflanzen müssen wir
auch mal reinholen. Da wäre ich voll dabei.
Weil da gibt es schon auch geile Dinge.
Parasitische Pflanzenarten übrigens gibt es auch. Ja, ja.
Solange wir keine Parasiten so machen, bin ich dabei.
Nee, aber wird nie gut, vorkommen.
Weil bis jetzt. Oh, Robin! Wirklich.
Geil.
Aber wie bist du jetzt auf den kommen? Also, warum höre ich jetzt zum ersten Mal von dem? Ich meine, offensichtlich, er ist vom Aussterben bedroht, oder? Oder er ist gefährdet auf jeden Fall?
Er ist, gilt als stark bedroht.
Ja.
Weil.
Warum kennt man den nicht?
Weil, ja, wie das immer so ist, der irgendwie juckt sich keiner so richtig für die. Aber, also es gibt darüber auch kaum mediale Berichterstattung. Gibt mal ab und zu kleinere Beiträge, die aber eher auf Seite 2 von Google zu finden sind. Weil, ja, irgendwie interessiert sich kaum jemand so richtig für die kleinen, geilen Biester.
Ja, aber weißt du warum? Weil das ist ein Falter, der, also meine Vermutung, der ist ein bisschen unauffällig. Der stellt sich nicht so sehr in den Mittelpunkt. Der nimmt sich zurück. Und deswegen kriegt er keine Aufmerksamkeit. Und deswegen sind wir hier von Weird Animals, um endlich Aufmerksamkeit. Weil ich weiß, ihr da draußen, wenn ihr dann so einen Falter mal seht, dann werdet ihr euch freuen wie ein Schnitzel. Oder ich
zumindest. Ja, genau.
Dann werdet ihr rumbrüllen und sagen, oh mein Gott, seht ihr diesen heller Wiesenknopf-Bläuling? Das ist ja unglaublich.
Ich hab's, glaub, meistens gefehlt, aber war trotzdem gut.
Okay, ist mal egal.
Wie lebt denn Wiesenknopf-Ameisenbläuling? Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Ist ein tagaktiver Falter, das hatten wir bereits, der sich abends versteckt, auch das hatte ich schon erwähnt. Und jetzt kommen wir noch zum...
Aber ist eh gut, als Wiederholung. Er kommt richtig. Vor allem in Europa vor, aber in Nordeuropa weniger, also je mehr richtig, im Norden. Ja. Das heißt so gemäßigte Zone, kann man wahrscheinlich sagen. Er legt fix, er braucht diesen Wiesenknopf, er braucht
den großen Wiesenknopf. Der große Wiesenknopf,
Wie schaut denn der große Wiesenknopf eigentlich aus?
Ja, kannst du, Theresa, google mal vielleicht.
Ja, schau, warte.
Den großen Wiesenknopf, ist eine geile Pflanze.
Oh, der ist ja hübsch.
Den findest du hübsch? Geil, freut mich.
Also
ich
der
achte
große
Wiesenknopf. Ja. Alter, der sag mal den wissenschaftlichen Namen, bitte.
Der wissenschaftliche Namen, Sanguisorba officinalis.
Ja.
Wieso muss ihr heute die ganzen schwierigen Wörter sagen?
Sanguisorba officinalis, geiles
ich bin
Teil.
Aus Österreich.
Schönes
ich
Ding.
Kein Deutsch.
Das ist kein Deutsch, das ist wissenschaftliche Sprache, die solltest du können oder
also,
kennen.
Also ganz kurz, der Wiesenknopf, also die Pflanze, die einzige Pflanze, auf die dieser Schmetterling die
richtig,
Eier ablegt, schaut, also der hat einfach so lauter kleine rote Pompons auf grünen Stielen.
Wie so ein Cheerleading-Ding.
Wie so ein Cheerleading-Ding, genau. Und es ist nämlich nicht nur ein Rot, sondern ist so ein schönes dunkles Rot. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ich möchte diesen großen Wiesenknopf jetzt sofort auf meinem Balkon haben.
Der ist super genial, auch eine wichtige Raupenfutterpflanze,
ja
nicht nur für den. Auch geil, ja. Viele Fliegen und Schmetterlinge und so weiter sammeln da Nektar und Pollen. Also Pollen eher weniger, aber auch Wildbienen sammeln dort Pollen ein. Super geile Pflanze. Wird relativ hoch. Also ich glaube, meiner geht mir ungefähr bis zum Kinn, vielleicht sogar ein Ticken darüber. Also
was?
Kann recht hoch werden, ja.
Aber dann kann man ja das anstatt diesen komischen Bambus oder Schilfgras.
Ja, aber er wächst
so
nicht so blickdicht, sag ich mal. Also Bambus ist komplette Rotze, aus ökologischer Sicht auch tot.
Ja.
Aber er wächst nicht so blickdicht. Also es ist eher so ein sparriges...
Ja,
aber
und wenn dann die Nachbarn hin und wieder an Nippel sehen, das ist menschlich.
Ja, auch die haben meistens Nippel.
Ganz ehrlich, großer Wiesenknopf, ich will, dass der sich durchsetzt. Wie hübsch ist diese Pflanze?
Da kommen wir zum einen Problem, nämlich dass die Raupenfutterpflanze immer weiter verschwindet. Also dieser große Wiesenknopf wird recht selten, da der bei häufiger Maat sehr schnell verschwindet. Der überlebt das nicht. Und der bevorzugt auch feuchte Wiesenstandorte. Also der muss ein bisschen feuchte oder wechselfeuchte Standorte haben.
Ja.
Und nur dort fühlt er sich wohl. Und das ist eines der größten Probleme, warum der so viel verschwindet. Der hat übrigens auch stark abnehmende Populationen, also wir sind doch lange nicht über dem Berg, diesen süßen Falter zu erhalten. Aber was ich noch sagen wollte, war zum Verhalten des hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, dass der sehr, sehr, sehr territorial vorkommt.
Ja,
das ist super, ich finde das immer total spannend. Es gibt eine Untersuchung, da ist die weiteste Distanz, die er in Wiesenknopf zurückgelegt hat, die wurden dann markiert, 2,5 Kilometer. Jetzt kann man sagen, ach, das ist aber, ja, ist jetzt nicht viel, um Gottes Willen, aber immerhin so 2,5 Kilometer. Das beschreibt aber nur das sind wirklich Ausreißer-Individuen, die einfach sich denken, boah, ihr geht mir alle auf den Sack, ich hau ab. Ja, das sind aber wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Individuen. Über 90% bleiben unter einem Kilometer, also in einem Kilometer Reichweite. Und die große, große, große Mehrheit der Individuen, die beobachtet wurden, hat sich nicht weiter als 400 Meter von ihrem Geburtsort entfernt. Quasi.
Oh, das ist aber irgendwie schön.
Das ist auch schön. Das ist positiv und auch negativ, da er so natürlich weniger neue Standorte besiedeln kann. Und in einer so zerklüfteten, also wenn da ein Feld zwischenliegt zwischen den Standorten, dann ist schon scheiße, weil da kommt er nicht hin. Ja, das schafft er einfach nicht.
Da muss man ein bisschen raus aus seiner Komfortzone. Der
ja, aber andererseits sorgt es natürlich auch dafür, dass man Populationen relativ gut beschützen kann, indem man halt lokal vor Ort sehr stark den Schutz auf diese großen Wiesenknopf vorkommen. Liegt.
Oh. Okay, aber du musst mir das jetzt mit die Ameisen, weil du hast ja schon gemerkt, ich bin ein Ameisen-Fan, ich hab ein Ameisen-Kostüm, ich kann da euch ein Bild zuspielen lassen, vielleicht kann man das dann da einblenden.
Ey, das wäre super. Das
ja, das schicke ich euch. Das ist geil, wirklich gewähr. Genial. Und in seinem Namen ist ja sogar Ameisen drin. Also ja. Der helle, warte kurz, ich hab's diesmal. Lass mich kurz nachdenken. Der helle Wiesenknopf Ameisenfalter Bläuling.
Streich den Falter und das war richtig. Heller Wiesenknopf Ameisenbläuling.
Warte nochmal. Leute, wir schaffen das gemeinsam. Der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling.
Jawohl. Sehr gut.
Ja. Dann nicht.
Sehr gut.
Okay, was macht er bei den Ameisen?
Jetzt wird's ein wilder Ritt, People. Also, wir haben ja schon besprochen, dass der seine Eier auf die Bommeln vom großen Wiesenknopf ablegt. Und das legt er auch relativ tief innerhalb dieser Blüte ab, okay? Denn dauert das seine Zeit, bis das Mäuschen schlüpft, ne? Und dann frisst es sich Fett an den Geschlechtsorganen der Pflanzen und an den sich bildenden Samen und an den Blüten und so. Wahrscheinlich kommt die pinke Farbe der Raupe auch daher, dass die Blüte, ja, so weinrot, farblich ist. Und diese Pigmente werden wahrscheinlich auch in der Raupe an sich abgelagert. Aber dann beginnt ein Fiebertraum der Entomologie. Die Raupe hat sich jetzt, hat die ersten paar Larvenstadien dort oben verbracht. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie sich denkt, boah, irgendwie, das schmeckt mir nicht mehr hier. Der Wiesenknopf, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich geh mal runter. Ich geh mal auf den Boden, check mal ab, was da abgeht. Und dann tritt die Raupe eine Reise an, eine Fiebertraumreise sondergleichen, denn sie begibt sich auf den Boden der Tatsachen, wo übrigens auch viele Prädatoren warten könnten. Der Raupe ist das aber völlig wurscht, die geht da trotzdem hin. Und dann liegt sie dort, entspannt.
Alter, jetzt mach sie so spannend, erzähl einfach, was dann passiert.
Schrei mich bitte nicht an. Denn dann wird sie adoptiert.
Von den Ameisen!
Richtig. Entschuldigung. Richtig, ja. Ist okay, wenn du on fire bist, du. Richtig, von den Ameisen. Aber nicht nur den Ameisen, jetzt hier nicht irgendwie irgendeine Ameise, sondern relativ speziell die Trockenrasenknotenameise.
Okay.
Diese Trockenrasenknoten.
Kann man nur, ich finde, der Name ist zu unkompliziert. Trockenrasenknotenameise, das kann ich mal merken. Ich finde Trockenrasenknotenbläuling.
Da muss ich auch sagen, ist der Name mal wirklich ein bisschen irreführend, weil die so richtig trockenrasen mag die überhaupt nicht. Die ist auch eher so auf Wechselfeuchten und tatsächlich auch auf Mooren.
Vielleicht ist der Name halt, soll der Name sagen, das mag sie nicht.
Das mag, ja, stimmt, genau, stimmt. Ja,
wie die Antibabypille. Okay, also da ist dann die Ameise, genau. Die adoptiert dann diese fettgefressenen Raupen.
Richtig, jetzt könnte man sich ja fragen, hä, aber Ameisen, die sind eigentlich Prädatoren, gehen auf die Jagd, nicht nur Prädatoren, sondern eher, ne, Allesfresser, sagen wir mal. Aber diese Raupe hat einen kleinen Schlüssel zum Schloss ins Paradies, das Ameisennest, nämlich Pheromone. Sie riecht nach Brut. Die Ameisen denken also, ach guck mal.
Das ist unser Baby.
Unser Baby. Bisschen groß,
unser
aber
Baby,
unser
Baby.
Ich muss ein Baby retten.
Schau mal das dicke Baby an, so dicke Ameisenbaby. Süß. Meine Babys sind eigentlich nie so dick, aber
ja, die nehmen wir auch mal mit. Wir sind auch da, wir sind auch hier.
Okay, und dann retten sie das?
Dann retten sie das aus ihrer Sicht. Retten sie dieses wunderschöne Räubchen, ja, und schleppen es in den Ameisenbau. Und dort im Ameisenbau beginnt dann der Verrat. Der Verrat an den Ameisen. Denn diese Raupe denkt sich jetzt nicht, ja komm, ich lass mich mal füttern, können sie ja auch machen. Ich lass mich mal füttern von den Ameisen. Nee, das ist hier viel zu umständlich. Die Raupe frisst sich einfach durch die Gelege der Ameise.
Nein.
Und pfeift sich ordentlich Baby-Ameisen rein.
Nein.
Bam, 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 bam. Ja. Und das Ganze tut sie auch ganz schön lange.
Das ist der Inbegriff von toxischen Beziehungen, Leute.
Ja, es gilt auch als parasitische Beziehung, weil sie quasi die Ameisen parasitiert.
Scheiß Parasiten, sage ich immer wieder.
Ich wollte es nicht sagen, aber wir haben hier quasi heute einen Parasiten irgendwie. Ah, nee, jetzt mag Theresa den nicht mehr. Es ist kein Parasitismus, es ist...
mir ist es egal, weil mir gefällt vor allem die Pflanze. Der Wiesenknopf, den finde ich hübsch, den hätte ich gerne.
Der ist auch wirklich toll. Ich bin auch begeistert. Dort frisst sie sich dann fett, das dauert auch eine ganze Weile. Dass sie sich da fett fressen kann, das dauert bis zu ein... Wir haben ja gesprochen über die 330 Tage als Raupe, ne?
Ja, eben, die Raupe
und
ist
genau,
ja so lang.
Und genau, davon verbringt sie halt grob gepeilt 300 Tage im Ameisenbau und pfeift sich dort Ameisenlarven und Jungtiere rein. Wenn sie das dann erstmal geschafft hat, ja, also wenn sie sich denkt so, das ist ein wie heißen die Dinger hier? Hormone? Das ist ein hormonell gesteuerter Vorgang. Wenn sie sich denkt, ich bin jetzt dick genug, ich könnte mich jetzt zum Falter verpuppen, dann krabbelt sie in Richtung oberen Teil des Ameisennestes und dort verpuppt sie sich. Dann verpuppt sie sich, verpuppt sie sich, verpuppt sie sich. Und wenn sie dann fertig mit der Verpuppung ist, dann schlüpft sie wieder.
Jetzt wissen wir, was er im Ameisenbaum, also jetzt wissen wir, was man der Schmetterling im Ameisenbaum macht. Er ist einfach ein Arschloch.
Er frisst sich da halt fett, ne? Auf Kosten der Ameisen. Und wenn er, das ist eigentlich total faszinierend, weil die Raupe riecht die ganze Zeit nach Ameise, ne? Die Ameisen können also gar nichts dagegen machen quasi, weil die gar nicht realisieren, dass das ein Feind ist, ja? Oder ein Parasit, der sich auf Kosten ihres Stammes bedient. Und wenn er denn aber schlüpft, dann verfällt dieser Pheromonschutz.
Ja.
Und der Bläuling muss in einem Affenzahn aus diesem Bau raus, weil sonst wird er zerlegt von den Ameisen.
Ja, das ist irre. Natürlich klar. Ja,
irre.
Wenn du da immer so verdeckt unterwegs bist, wie so ein Spion, wie so ein Sleeper, und dann auf einmal bist Doppelspion und auf einmal lässt du deine Maskierung fallen, dann musst du schnell sein.
Da musst du schnell sein.
Da musst du sehr, sehr schnell sein. Oh Gott, das ist ja wirklich spannend.
Habe ich jetzt die Dinge gesagt, die ich sagen wollte?
Ich glaube schon.
Flugzeit wollte ich nochmal kurz, weil der fliegt natürlich nicht das ganze Jahr durch. Ich hatte es mir hier auch irgendwo aufgeschrieben.
August bis Juli habe ich gesehen, weil die leben ja gar nicht so lange, oder? Die leben ja nur 10 Tage als Schmetterling
ja,
dann. Und
genau, ja.
Fliegen
im Juli bis August. Richtig.
Also Leute, nächsten Juli bis August, haltet die Augen offen. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, uns gut vorzubereiten, unser Auge zu schulen. Jeden Tag, wenn wir jetzt in der Früh aufwachen, schauen wir uns Fotos von diesem Ameisenbläuling an. Und dann wissen wir, im Juli und August, da werden wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und sobald wir so einen.
Boah, ich würde so gerne mal einen sehen. Ich würde so gerne mal einen sehen.
Hast du noch nie einen gesehen?
Ich habe noch nie einen gesehen. Mm-mm. Nee, leider nicht.
Dranbleiben, Leute. Wenn ihr einen seht, schickt uns ein Foto.
Ey, wirklich, immer her damit. Immer her damit.
Und ich schicke euch dafür das Foto, wie ich im Ameisenkostüm den Verkleidungswettbewerb gewonnen habe.
Hast du gewonnen?
Aber, ja, damals habe ich gewonnen.
Geil.
Also, generell. Mit dem Kostüm kann man nur gewinnen im Leben.
Naja. Aber ja, doch, na klar.
Nimm mir nicht meinen Traum weg. Aber wir sind ja immer noch bei Weird Animals und wir müssen jetzt natürlich diesen Falter auf unserer Weirdheitsskala einordnen von 1 bis 47. Robin, wo würdest du ihn einordnen?
Ich habe eine solide 35 gegeben.
Ich hätte also gedacht,
findet
so 32.
Schon eigenartig alles.
Ich gebe ihm so 32.
Ist schon eigenartig. Wir haben diese sehr fokussierte Leben auf dem großen Wiesenknopf. Und damit endet die Geschichte ja noch nicht, sondern dann lässt sich das Ding fallen, wird von Ameisen adoptiert, auch nur speziellen Ameisen. Die Ameisen wird übrigens auch immer weniger, ist auch noch ein Problem für die Weiterexistenz dieses Falters.
Vielen, vielen Dank, dass du mir dieses Tier näher gebracht hast, weil ich weiß, irgendwann in meinem Leben, ich habe mal, irgendwann in meinem Leben werde ich diesen Falter sehen.
Ich hoffe.
Und dann werde ich voller Faszination dahin blicken.
Du müsstest mal sehen, wie ich immer meinen Wiesenknopf beobachte, meinen großen.
Nein.
War schon einer da?
Hallo.
Wirklich jedes Mal immer in die Blüte. Hallo? Schon einer hier? Schon jemand da?
Und jetzt? Ah, danke, dass du den mitgebracht hast, Robin.
Sehr gerne.
Sehr, sehr.
Gerne.
Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu unserem Quiz. Mittlerweile ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich bin da mittlerweile ganz spaced worden, entspannt.
Wollen wir mal schauen.
Mr. Schmidtmann, was hast du für Fragen mitgebracht?
Ja, ich habe drei interessante Fragen mitgebracht. Das möchte ich vorweg sagen. Ich habe mich ein bisschen aufs Nashorn konzentriert. Dieses Mal.
Okay.
Durch Zufall bin ich darauf gestoßen. Also werden wir mal gemeinsam sehen, was euer Wissen diesbezüglich ist. Ihr kennt das Spiel. Ich stelle drei Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr denkt, ihr wisst die Antwort, dann macht ihr euer Tiergeräusch. Und wenn es bis hierhin keine Fragen von eurer Seite gibt, würde ich anfangen.
Attacke.
Leg los.
Wie lang oder wie groß war das längste bisher dokumentierte Horn eines Nashorn? A. 1,9 Meter. B. 1,2 Meter oder C, 1,6 Meter.
Weißt du das jetzt, oder was?
Sehr schnell, Robin.
Ich bin mir da sehr sicher, dass es 1,6 Meter sind, weil ich habe Nashörner gesehen mit Hörnern, was man sich nicht ausmalen konnte. Also da dachte ich mir, die hätte ich aber als Jäger auch mal, als Wilderer aber auch mal. Nein, liebe Leute.
Also was sagst du jetzt für Größe?
1,6, das letzte. Ist das Elfenbein?
Ja,
ich glaube nicht.
Das ist tatsächlich die zweite Frage, da könnt ihr...
Achso.
Elfenbein ist...
Fakt ist auf jeden Fall, Nashorn hilft euch nicht, einen größeren Penis zu bekommen, liebe Leute. Auch nicht mehr Latten, also eine längere Latte. Hilft euch auch nicht, ja?
Viagra hingegen,
da ist ja auch echter Wirkstoff
drin,
das könnte helfen.
Also wie lang ist jetzt das längste Nashorn?
Ja, beim Thema Länge kennt Robin sich in diesem Fall sehr gut aus, denn es sind tatsächlich so 1,6 Meter.
Unglaublich.
Und zwar von einem Breitmaul-Nashorn war das.
Oh, ich glaube, die sind doch vom Aussterben. Die gibt es nur noch eins, kann das sein?
Ich will jetzt nicht, weil ich glaube, das könnte auch noch eine der Fragen sein. Ich möchte den, aber ja.
Ja, da muss Schmidtmann auflegen. Ganz kurz, es ist ja sehr geil. Es gibt ja in den Gebieten, wo es Elefanten gibt oder auch bei Nashörnern, haben die so eine Technik entwickelt, dass sie diese Hörner rosa anmalen, damit die für Wilderer, für Poachers uninteressant werden, weil sie das nicht mehr verwenden können. Ja. And they look fabulous.
Ja, bisschen wie Nagellack.
Ja.
Wobei mein Nagellack ein bisschen runtergekommen ist.
Die nächste Frage, sie lautet relativ simpel. Woraus besteht das Horn von einem Nashorn? A, aus Knochen, B, aus Elfenbein oder C, aus Kreatin?
Alter, ja.
Kreatin.
Das ist jetzt aber echt gemein, weil ich nehme da Remote
von ich glaube, du hattest Delay, wa?
Und Robin sitzt irgendwie viel länger dran.
Ja.
Aber du würdest ja auch Kreatin nehmen.
Ja, sicher über die Kreatin nehmen. Die Grundlage ist Knochen und drüber ist Kreatin, genauso wie bei der Kuh beim Horn.
Genau, richtig. Und wie auch, glaube ich, bei menschlichen so Fingernägeln.
Fingernägel, weil ich glaube auch Haare. Genau.
Ja,
Haare sind auch aus Kreatin.
Okay, also
ihr könnt also auch eure Haare fressen, wenn ihr Erektionsprobleme habt, ja, anstatt Nashornhörner.
Ich glaube, hier müssen wir jetzt, da muss ich jetzt auch in meiner Funktion als Schiedsrichter eintreten und sagen, das ist, glaube ich, ein Punkt für beide. Weil da hat Theresa natürlich recht, das ist... Naja, okay, die letzte Frage, sie bezieht sich auf Koalas. Und zwar simpel.
Schönes Nashorn.
Wie lange schlafen Koalas? A, bis zu 16 Stunden. B, bis zu 20 Stunden. Oder C, bis zu 22 Stunden.
Das war fix.
Das war sehr fix. Ja, bitte, Theresa.
Bis zu 22 Stunden, die sind nämlich extrem bekifft aufgrund des ganzen Eukalyptus.
Also
die
doch.
Fressen so viel
recht.
Eukalyptus, stimmt, dass die so dauerhigh sind.
Der ist auch giftig.
Das
also,
Höchste, was geht. Ja, 22, glaube ich.
Hätte ich jetzt
bis
auch gesagt.
22 Stunden.
Ich habe in mehr übereinstimmenden Medien bis zu 20 Stunden gefunden.
Schade.
Ist auch okay, Schmidtmann. Ist auch okay.
Danke.
Ich hätte aber auch 22.
Fantastisch.
Ich habe auch mal gelesen, dass die Blätter giftig sind und dass sie deswegen ewig brauchen zur Verdauung. Aber gut. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Kommt gut durch diese Hochwasserkatastrophe. Wobei, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann
ist hoffentlich schon
das Gröbste vorbei.
Aber trotzdem, da fängt erst die Arbeit an.
Aber ja, richtig, danach geht es ja erst los. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Schaden dabei auch rumkommt. Ah, und so weiter und so fort.
Ja,
liebe
mit
People.
Diesen nachdenklichen Worten entlassen wir euch in die Woche und passt auf euch auf.
Bis nächste Woche Dienstag. Tudelu!
Tschüss!
Ade! Macht's gut!
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und es waren schon viele tolle Menschen da. Ingo Zamperoni, Thorsten Sträter, Sandra Maischberger, Cordula Stratmann, Maren Kräumann, Oliver Kalkofe, Nathalie Amiri, Sascha Lobo. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.